ist 20.30 Uhr am 6. Juli und der Regen prasselt wieder auf die Station der Parkaufsicht vor der Tam Luang-Höhle. Aber im Inneren bemerkt General Major Hodges, der Leiter der amerikanischen Spezialeinheit, das kaum. Er ist zu sehr damit beschäftigt, das Whiteboard und die Karten zu studieren, die auf einer Reihe von Klapptischen verteilt sind. Darauf sind die Pläne für eine aufwendige Rettungsaktion verzeichnet. Die bislang riskanteste und komplexeste in der Geschichte des Höhlentauchens. Der Sauerstoff in der Luftkammer, in der die Jungen ausgeharrt haben, geht zur Neige und der Monsunregen hat wieder eingesetzt. Wenn sie eine Chance haben sollen, die Jungen zu befreien, müssen sie jetzt handeln. Doch bevor Hodges den Plan in die Tat umsetzen kann, muss er die Genehmigung der thailändischen Regierung einholen. Die thailändischen Beamten sind bereits auf dem Weg. Wenn sie einverstanden sind, werden sie den Plan dem thailändischen Premierminister und dem König zur endgültigen Genehmigung vorlegen. Hodges weiß, dass diese Mission die einzige Überlebenschance der Jungen ist. Er muss sie in diesem Treffen überzeugen. In der Ferne hört Hodges, wie ein Hubschrauber auf der anderen Seite des Lagers landet. Er blickt zu den Mitgliedern seiner Spezialeinheit.
Das ist es, Männer. Denken Sie daran, dass einige dieser Informationen für Sie neu sein werden. Wir müssen Ihnen klar machen, dass es keine andere Möglichkeit gibt.
Hodges und sein Team stehen auf, als der Minister mit seinem Gefolge eintritt. Dazu gehören Offiziere der Königlichen Garde, der Kommandeur der Thai Navy Seals und Gouverneur Narongsak. Ihre Gesichter sind ernst und müde, aber ihre Augen sind wach. Hodges deutet auf einen Stuhl zu seiner Rechten.
Setzen Sie sich, Minister.
Der Innenminister ist ein ernster Mann mit randloser Brille. Er sieht aus wie eine Mischung aus Mathematikprofessor und Geschäftsmann. Er spricht mit fester Stimme.
Keine Telefone, keine Leaks.
Es ist keine Bitte, es ist ein Befehl. Als sich alle hingesetzt haben, ergreift der Minister erneut das Wort.
Also Major Hodges, ich bin hier. Erklären Sie mir, warum wir das Risiko eingehen sollten, die Jungen mit Tauchern herauszubringen, wenn es die Möglichkeit gibt, sie so lange am Leben zu halten, bis der Regen aufhört.
Hodges' Stimme ist ruhig, während er die Lage schildert.
Herr Minister, die Bedingungen in der Höhle werden immer schlimmer. Wir können die Jungen nicht die gesamte Regenzeit hindurch in der Höhle am Leben halten, denn es gibt zu wenig Sauerstoff. Aber wir haben einen Plan. Wir glauben, dass wir sie herausbringen können. Es ist ein gefährliches Unterfangen und die Erfolgsaussichten sind gering, aber es ist der beste Plan, den wir haben.
Der Raum ist still. Die Gesichter sind grimmig. Dann spricht Gouverneur Narongsak.
Major Hodges, wie würden Sie den Erfolg definieren? Meiner Meinung nach ist es ein Erfolg, wenn wir auch nur ein Kind zu seinen Eltern zurückbringen können.
Er lässt seine Antwort sacken und fährt dann fort.
Herr Minister, wir möchten die thailändische Regierung hiermit um die Erlaubnis bitten, weiterzumachen.
Die Stimmung ist angespannt, als alle im Raum darauf warten, dass der Minister spricht. Hodges weiß, dass dies eine unglaublich schwierige Entscheidung ist. Die Regierung hat der Welt gesagt, das einzig akzeptable Risiko sei, überhaupt kein Risiko einzugehen. Wenn etwas schief geht, bedeutet das wahrscheinlich das Ende der Karriere des Ministers. Und schlimmer noch, er wird mit einer Entscheidung leben müssen, die zum Tod mehrerer kleiner Jungen geführt hat. Schließlich schaut er auf.
Ich werde dies mit dem Premierminister besprechen, aber Sie können mit Ihren Vorbereitungen fortfahren.
Hodges erlaubt sich ein kleines Lächeln.
Vielen Dank, Herr Minister.
Auf dem Weg zur Tür dreht der Minister sich um.
Nichts davon darf an die Presse gelangen, bevor der Einsatz durchgeführt ist. Nichts.
Hodges nickt. Einen Tag später genehmigen der König und der Premierminister die Mission. Hodges hat endlich das grüne Licht, auf das er gewartet hat. Jetzt liegt es in den Händen eines internationalen Rettungsteams, die Jungen nach Hause zu bringen. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist Überlebt von Wondery. Seit 14 Tagen werden 12 Jungen und ihr Fußballtrainer in einer Höhle in Thailand vermisst. Ebenso lang arbeiten Helfer und Helferinnen aus der ganzen Welt verzweifelt daran, Wege zu finden, um die Jungen zu retten. Das thailändische Kommando und die internationalen Höhlentaucher vor Ort konnten sich nicht auf einen Plan einigen. Jetzt hat der Innenminister grünes Licht für eine hochkomplexe Mission gegeben, um die Jungen mit Tauchern aus der Höhle herauszubringen. Was mit einem Suchtrupp von 30 Parkaufsehern und den Eltern der Jungen begann, hat sich zu einer der spektakulärsten Rettungsaktionen der Geschichte entwickelt. Dies ist die vierte und letzte Folge. Rettung. Es ist Samstagmorgen, der 7. Juli. Master Sergeant Derek Anderson von der amerikanischen Spezialeinheit steht am Rande eines Pools und schaut auf seine Stoppuhr. 3, 2, 1. Er beobachtet, wie eine kleine Gruppe thailändischer Navy Seals unter Wasser taucht, jeder von ihnen ein Kind an der Hand. Derek ist Major Hodges' rechte Hand. Er ist ein praktischer Mann, dem es vor allem auf Präzision ankommt. Jetzt werden seine Fähigkeiten auf die Probe gestellt. Er hat nur 24 Stunden Zeit, um die Rettung der 12 Jungen und ihres Fußballtrainers aus der Tham Luang-Höhle vorzubereiten. Im Moment geht es darum, dass die Atemmasken auf die Gesichter der Jungen passen. Deshalb hat er die Mitschüler der Wildschweine-Fußballmannschaft gebeten, sie zu testen. Sie müssen mehrere Minuten lang untertauchen, um sicherzustellen, dass kein Wasser über die Seiten eintritt. Sonst könnte es tödlich sein. Wenn es nicht klappt, müssen sie wieder von vorne anfangen. Während Anderson die Jungen durch das türkisfarbene Wasser beobachtet, denkt er an die bevorstehende Mission. Sie sind alles 100 Mal durchgegangen und jeder Schritt ist exakt geplant. Für jede Eventualität gibt es einen Plan B und einen Plan C. Sie haben alle möglichen Risiken kalkuliert, aber niemand kann vorhersehen, was passieren wird. Niemand hat so etwas jemals zuvor unternommen.
Die Zeit ist rum, zieht sie hoch.
Die Seals und die Kinder tauchen auf. Sie geben das Okay-Zeichen. Der Versuch hat geklappt. Die Masken haben kein Wasser durchgelassen. Anderson ist auf schmerzhafte Weise bewusst, dass ein kilometerlanger Tauchgang durch eine Höhle etwas anderes ist, als im Pool mal kurz unterzutauchen. Bei den Bedingungen in der Höhle und dem geschwächten Zustand der Jungen ist ein Leck in der Maske nur eine von Dutzenden Komplikationen, die den Tod der Fußballspieler bedeuten könnten. Im Lager packt Dr. Richard Harris seine Ausrüstung zusammen und macht sich bereit für seinen ersten Tauchgang in der Tham Luang-Höhle. Richard ist nicht nur ein erfahrener Rettungs- und Höhlentaucher, er ist auch Anästhesist. Er und Rick Stanton kennen sich seit Jahren und als Rick sich mit einer SMS gemeldet hat, war er nicht sonderlich überrascht. Die Geschichte mit den Jungen in der Höhle ist überall in den Nachrichten, aber was genau Rick von ihm wollte, hat ihn durchaus überrascht.
Die Jungen können auf keinen Fall selbst aus der Höhle schwimmen. Sie haben seit 2 Wochen kaum etwas gegessen. Wir brauchen deine Hilfe, um sie zu betäuben. Selbst dann stehen unsere Erfolgschancen nur bei 20%.
Harris denkt nicht lange nach. Er ist Arzt geworden, um Menschen zu helfen. Er will nichts mit einem Einsatz zu tun haben, bei dem Kinder sterben könnten. Umgehend antwortet er:
Kommt nicht in Frage.
Für ihn war die Angelegenheit damit erledigt. Doch dann schrieb Rick:
Wenn die Jungen nicht betäubt sind, kommen sie gar nicht raus.
Einen Tag später befindet sich Harris auf einem 12-stündigen Flug nach Chiang Rai. Zur Verstärkung bringt er einen anderen australischen Taucher mit, Craig Challen. Craig ist Tierarzt und ebenfalls erfahren mit Höhlenrettung. Außerdem ist er ein hervorragender technischer Taucher. Harris will alle Unterstützung, die er bekommen kann, denn er hat keinerlei Erfahrung damit, wie man narkotisierte Kinder durch kilometerlange Gänge unter Wasser schleppt. Die Jungen sollen mit einem Mix aus Beruhigungs- und Betäubungsmitteln ruhiggestellt werden. Dafür müssen Richard und Craig die Jungen zuerst untersuchen, um festzulegen, wie hoch die Dosierungen für jeden von ihnen sein muss.
Ich
In Kammer 9, im Dunklen, fragt Dr. Back die Jungen und ihren Trainer, ob sie eine Entscheidung getroffen haben. Jungs, wollt ihr den Monsun abwarten oder wollt ihr, dass die Rettungskräfte euch rausholen? Alle Jungen wollen gerettet werden. Sie wollen raus hier. Sie vermissen ihre Familien und die Schule. Trainer Eck lächelt. Er hätte nicht gedacht, dass die Jungen jemals den Unterricht vermissen würden. Eck möchte auch raus aus der Höhle. Er hofft nur, dass die Eltern ihm verzeihen können, dass er ihre Kinder in die Höhle mitgenommen hat. Als Eck das inzwischen vertraute Geräusch von Tauchern an der Wasseroberfläche hört, schaltet er die Taschenlampe ein und richtet sie auf das trübe Wasser, aus dem zwei unbekannte Gesichter auftauchen. Einer von ihnen ruft:
Hallo, ich bin Dr. Harris und das ist Craig Challen. Wir sind hier, um die Jungen zu untersuchen. Morgen bringen wir sie raus.
Nachdem Dr. Back das übersetzt hat, beginnen die Jungen zu jubeln. Harris wartet hinüber und zieht sich auf den Felsen hoch. Dann untersucht er eines nach dem anderen die Kinder. Einige haben einen starken Husten, möglicherweise der Beginn einer Lungenentzündung. Sie sind alle abgemagert. Es wird nur eine niedrige Dosierung brauchen, um sie zu betäuben. Aber Harris ist froh, dass sie gesünder sind als erwartet. Harris erklärt Buck und Eck, dass die Verantwortlichen der Rettungsaktion zuerst die gesündesten Kinder herausholen wollen. Sie denken, dass die Jungen mit den höchsten Überlebenschancen Vorrang haben sollten. Aber er weiß auch, dass die Jungen ihrem Trainer mehr vertrauen als jedem anderen.
Entscheiden Sie gemeinsam mit den Jungen.
Bevor sich die beiden Australier auf den Rückweg machen, haben sie noch etwas für die Jungen. Briefe von ihren Eltern, voller Ermutigung und Liebe. Auch Knight, der älteste der Jungen, der seinen Geburtstag verpasst hat, bekommt ein. Lieber Knight, Papa und Mama warten darauf, deinen Geburtstag zu feiern. Bleib bitte gesund und komm bald da raus. An den geflüchteten Adun, der als einziger Englisch kann, Adun. Dein Vater und deine Mutter freuen sich darauf, dein Gesicht wiederzusehen. Wir beten für dich und deine Freunde und hoffen, dass wir dich bald wiedersehen. Wenn du aus der Höhle kommst, danke bitte allen Rettern. Habt Vertrauen in Gott. Und für den kleinsten Jungen, Titan, für den es der erste Ausflug in die Höhle war:
Titan, ich warte vor der Höhle auf dich. Du musst es schaffen. Ich glaube an dich. Du kannst es schaffen. Ich sende dir meine Liebe und Unterstützung. Ich liebe dich so sehr. Auch dein Vater vermisst dich und hat dich sehr lieb.
Knight schaut auf.
Trainer, Coach, ich habe auch eine Nachricht für dich. Meine Mutter sagt, du sollst dir keine Sorgen machen. Sie sind nicht böse. Ja, meine Mutter hat das auch gesagt. Das ist nicht deine Schuld.
Trainer Eck fühlt sich trotzdem verantwortlich. Aber das zu hören, tut gut. Als die Taucher wieder weg sind, sitzt Eck in einer Ecke und denkt über die Rettungsaktion nach. In welcher Reihenfolge soll er die Jungen hinausschicken? Die Retter haben gesagt, dass sie die gesündesten Jungen zuerst rausholen wollen. Es macht Sinn, aber wie kann er das den Kindern erklären, ohne dass die Schwächeren in Panik geraten? Schließlich trifft er eine Entscheidung.
Wildschweine, ihr wisst, morgen beginnt die Rettung. Bald sind wir alle wieder zu Hause. Aber wir müssen eine Reihenfolge festlegen, weil wir nicht alle auf einmal gehen können. Ich habe also Folgendes beschlossen. Die Jungen, die weit weg wohnen, gehen zuerst. Denn ihr habt mit euren Fahrrädern am längsten zu fahren, um nach Hause zu kommen.
Das klingt logisch für die Jungen. Sie denken immer noch, dass sie einfach wieder mit ihren Fahrrädern nach Hause fahren werden. Keiner von ihnen hat eine Vorstellung davon, was sie vor der Höhle erwartet, wenn sie es schaffen sollten. Sie ahnen auch nicht, dass das, was in weniger als 24 Stunden beginnen soll, die riskanteste Höhlenrettung aller Zeiten sein wird. Der Morgen bricht früh an, am 8. Juli, und graue Wolken senken sich von den Berggipfeln auf das tropische Tal. Rick Stanton und John Volanton gehen durch das Lager mit einer Tasse heißem Kaffee in der Hand. Rick sieht John an.
Wie hast du geschlafen?
John bläst auf seinen Kaffee.
Genauso gut wie du wahrscheinlich. Ich brauche vielleicht noch die eine oder andere Tasse.
In der Station der Parkaufsicht machen es sich Rick und John auf ihren Plätzen bequem für die letzte Besprechung mit Major Hodges und den anderen Männern der Rettungsaktion. Vom Eingang der Höhle wird sich ein Team von 13 Tauchern auf den Weg zu Kammer 3 machen. Von dort aus wird Dr. Richard Harris, der Anästhesist, zu Kammer 9 vortauchen, wo er die Jungen einzeln narkotisieren wird. Dann wird er ihre Hände und Füße festbinden, damit sie sich nicht bewegen können, falls sie unterwegs aufwachen. Die vier Haupttaucher, darunter Rick Stanton und John Volanthin, werden bis zu Kammer 9 tauchen, um jeweils ein Kind zu holen. Sobald ein Kind die Kammer 8 erreicht hat, macht sich der nächste Taucher auf den Weg. Auf der Strecke von den Kammern 3 bis 8 werden drei Unterstützungstaucher positioniert sein, die bei Bedarf zusätzliche Luftflaschen haben. Weitere Taucher werden in den Kammern 7, 6 und 5 mit Rettungstragen warten. Dabei handelt es sich um flexible Plastiktragen, die wie ein Kokon um die bewusstlosen Kinder gewickelt werden, um sie durch schwierige Passagen zu manövrieren. Die verschiedenen Kammern in der Höhle dienen als Zwischenstopps auf dem Weg nach draußen. Sobald ein Taucher mit einem Jungen die Kammer 3 erreicht, sind sie so gut wie in Sicherheit. Dort werden die thailändischen Navy Seals und ein Team von medizinischen Helfern einen letzten kurzen Tauchgang zum Eingang der Höhle machen. Von dort werden die Jungen in die wartenden Krankenwagen verladen und in ein Krankenhaus gebracht. Sie werden zwischen 8 und 11 Stunden für die Rettung jedes Jungen brauchen. Danach ruhen sich die Taucher über Nacht aus. Der gesamte Einsatz wird 3 oder sogar 4 Tage dauern. Während des Einsatzes wird es keine Kommunikation geben. Die Funksignale reichen nicht über die Kammer 3 hinaus. Sobald der Einsatz begonnen hat, gibt es kein Zurück mehr. Nach der Einweisung gehen die Taucher in eine Besprechung mit Richard Harris. Rick ist froh, seinen alten Freund zu sehen.
Wie läuft's? Wie geht's den Jungen? Ganz gut. Ein bisschen dünn, aber insgesamt sind sie gut drauf. Sie freuen sich darauf, rauszukommen.
Rick blickt auf den Klapptisch hinter Richard. Er ist voll mit eingepackten Spritzen und Plastikwasserflaschen.
Und was ist das alles? Sieht aus, als wären das genug Medikamente, um selbst die schlafende Prinzessin zu betäuben. Nun, wie es der Zufall so will, gibt es noch ein weiteres Teil in diesem Puzzle, das wir berücksichtigen müssen.
Rick sieht John an. Das Letzte, was sie brauchen, ist eine weitere Komplikation.
Das Betäubungsmittel, das wir in Kammer 9 spritzen, könnte während des Tauchgangs nachlassen. Sie müssen also alle darauf vorbereitet sein, den Jungen eine weitere Dosis zu verabreichen, falls sie aufwachen.
Rick mustert die besorgten Gesichter der Taucher. Einer von ihnen antwortet nervös.
Dr. Harris, keiner von uns hat eine medizinische Ausbildung. Keine Sorge, ich zeige Ihnen, wie Sie das tun müssen. Und wir geben jedem von Ihnen einen Beutel mit aufgezogenen Spritzen.
Er nimmt eine Spritze in die Hand und demonstriert an einer Wasserflasche.
Wenn eines der Kinder aufwacht, müssen Sie die Spritze fest in den Oberschenkel stechen. So.
Wasser tropft auf den schmutzigen Boden.
Hier sind Flaschen zum Üben. Los geht's.
Die Taucher üben nervös das Setzen der Injektion. Am Ende der Übung sieht keiner von ihnen wirklich glücklich aus. Aber was bleibt ihnen anderes übrig? Die Männer schnappen sich ihre Ausrüstung und verlassen das Zelt. Eine Schlange von mindestens 100 Menschen windet sich ihren Weg zur Höhle. Die 13 wichtigsten Taucher führen den Weg an. John schaut zu seinem Tauchpartner Rick hinüber.
Alles klar?
Rick nickt. Die beiden Männer erinnern sich an den Tauchgang in der Dragonier-Höhle in Frankreich und den Versuch, Eric Establi zu retten. Sie hatten ihr Bestes gegeben, aber es war nicht genug. Höhlenrettungen gehen selten gut aus. John betet, dass sie diesmal Glück haben werden. Rick Stanton überprüft im schummrigen Licht der Kammer 3 von Tam Luang akribisch seine Ausrüstung. Im Kopf geht er durch den Plan für diesen Tag. Es ist ein komplexer und gefährlicher Einsatz. 13 Taucher werden gegen die Strömungen in der Höhle kämpfen. Er und John sowie zwei weitere Taucher werden mit insgesamt 4 Jungen nacheinander zur Kammer 3 tauchen. Das ist eine Strecke von beinahe 2,5 Kilometern durch enge Gänge, über zerklüftete Böden und kantige Felsvorsprünge. Entlang des Weges werden weitere Taucher stationiert sein. Von der Kammer 3 aus wird ein anderes Team die Jungen die letzte Strecke zum Eingang bringen, wo ein Krankenwagen sie in ein Krankenhaus bringen wird. Rick stellt sich zu den anderen 13 Tauchern, die ihre Kreislaufatemgeräte, Gesichtsmasken und Spezialflaschen anlegen. Als Rick an der Reihe ist, steigt er in das vertraute schwarze Wasser und beginnt den langen Tauchgang zu den Jungen. Jason Melanson taucht durch einen dunklen Tunnel. Er ist einer der erfahreneren britischen Taucher und er ist schnell. Also hat er sich freiwillig gemeldet, den ersten Jungen nach draußen zu bringen. Jason hat die Strecke schon einmal zurückgelegt, aber die Sicht ist schlecht und er tastet sich mit den Händen an den unebenen Felsen entlang. Es ist, als würde er versuchen, die Blindenschrift Brei zu lesen. Schließlich erreicht er die Kammer 9 und zieht sich an Land. Er nimmt sein Atemgerät heraus und begrüßt Dr. Richard Harris, der schon bei den Jungen ist.
Wie geht's den Jungen?
Fragt Jason.
Sie sind ruhig. Ich habe ihnen das Beruhigungsmittel gegeben.
Gut,
was haben Sie ihnen gesagt? Dass sie sich etwas komisch fühlen würden. Und dann würde ich einen nach dem anderen zu mir rufen, um ihnen eine Spritze zu geben. Und dann würden sie im Krankenhaus wieder aufwachen.
Sie sehen zu, wie die Seals das erste schläfrige Kind zu ihnen führen. Die anderen bleiben im Hintergrund, weit weg vom Wasser. Das ist alles Teil des Plans, damit sie nicht sehen, dass ihre Freunde bewusstlos sind. Das könnte die Jungen in Panik versetzen. Es wurde auch beschlossen, dass die Taucher die Namen der Jungen nicht erfahren. Die Jungen sind Pakete. Sie werden nur über ihre Reihenfolge unterschieden. Paket 1, 2, 3 und so weiter. Das Risiko, dass viele, vielleicht sogar die meisten der Jungen es nicht lebend herausschaffen, ist hoch. Und so können die Taucher leichter Abstand halten. Ein emotional involvierter Höhlentaucher ist möglicherweise ein toter Höhlentaucher. Jason beobachtet, wie Richard Harris den Oberschenkel des ersten Jungen mit Alkohol abtupft und ihm dann die Betäubung injiziert. Innerhalb weniger Momente fällt der 14-Jährige in einen künstlichen Schlaf. Jason reicht Richard Kabelbinde aus Plastik und die beiden Männer binden sie fest um die Hand- und Fußgelenke des Jungen. Sie befestigen einen Karabinerhaken um die Schlaufen, um sicherzustellen, dass sie stabil sind.
Er darf sich während des Tauchgangs nicht bewegen.
Jason wickelt Paket 1 wie eine Mumie ein und setzt dem Jungen die maßangefertigte Tauchmaske auf. Es ist eine Vollgesichtsmaske, bei der der Atemregler an der Maske befestigt ist, sodass die Jungen kein Mundstück brauchen. Sie verfügen über 5 Bänder und die beiden Männer müssen sie festziehen, um sicherzustellen, dass sie dicht ist. Wenn sie sich während des Tauchgangs lösen oder Wasser hineinlaufen würde, könnte der Junge ertrinken. Aber es sieht gut aus. Jason atmet aus. Das ist ein guter Start. Aber dann hört Paket 1 auf zu atmen. Harris bleibt ruhig.
Okay, wir wussten, dass das passieren kann. Das kommt bei den Medikamenten manchmal vor.
Sie warten. 10 Sekunden. 15. 20. Dann. Schließlich hebt und senkt sich der Brustkorb des Jungen langsam.
Wir sind startklar.
Jason lässt die Luft aus der aufblasbaren Schwimmweste des Jungen und sieht zu, wie Paket 1 in das tiefschwarze Wasser sinkt. Dann nickt der Harris ein letztes Mal zu und übergibt sich und den Jungen dem Schicksal. Unter Wasser schnallt sich Jason Paket 1 an die Brust wie ein Baby und gleitet in das Unterwasserlabyrinth der Tam Luang. Trübe Dunkelheit umgibt ihn wie ein Mantel. Die scharfen Stalaktiten und unvermittelt aufragenden Felsvorsprünge beunruhigen ihn. Also bringt er seinen Kopf vor das Paket, um mögliche Stöße abzufangen. Der schwierigste Abschnitt ist eine enge Passage zwischen den Kammern 9 und 8. Er muss das Paket auf die Seite drehen, um durch den Spalt zu passen. Die nackten Beine des Kindes sacken nach unten und schrammen an den Wänden entlang. Dagegen kann er jetzt nichts tun. Er muss einfach weitermachen, so lautet der Plan. Als er sich der Luftkammer nähert, zieht er an dem Seil. Das ist das Signal für die wartenden Taucher, dass er kommt. Als er auftaucht, empfangen ihn Rick Stanton und Craig Challen. Hier soll sichergestellt werden, dass das Paket atmet, bevor das nächste geholt wird.
Wie geht es ihm?
Rick legt sein Ohr an die Brust des Jungen.
Ihm geht's gut. Er atmet.
Rick hilft Jason, das Paket durch die trockenen Abschnitte zu Kammer 7 zu tragen. Und dann ist Jason wieder auf sich allein gestellt. Rick muss sich um sein eigenes Paket kümmern. Jason gurtet sich den Jungen wieder um und macht sich auf zur nächsten Kammer. Sein Paket schläft tief und fest unter ihm. Gerade als er das kinnhohe Wasser von Kammer 6 erreicht, spürt er, dass sich der Junge bewegt. Das ist nicht gut. Paket 1 sollte sich nicht bewegen. Er sollte noch betäubt sein. Wenn er aufwacht, könnte der Junge in Panik geraten und sowohl sich selbst als auch Jason in Gefahr bringen. Der Junge zuckt erneut. Jason hofft inständig, dass es nur Muskelzuckungen sind. Wenn die Betäubung nachlässt, muss er dem Jungen sofort eine weitere Injektion mit Betäubungsmittel geben. Er paddelt verzweifelt zur Felswand und kommt an die Wasseroberfläche. Mit all seiner Kraft hebt er den Jungen gerade so weit an, dass sein Oberschenkel aus dem Wasser ragt. Er kann es nicht fassen. Er ist gerade mitten in einem lebensgefährlichen Höhlentauchgang und soll jetzt auch noch eine Spritze setzen. Etwas, das er bisher nur an einer Plastikwasserflasche geübt hat. Er nestelt an seiner Tasche herum nach den Spritzen. Plötzlich öffnet sich die Tasche und sie purzeln heraus in das schäumende Wasser. Jason stößt seine Hand wild ins Wasser, ohne viel zu sehen, und schafft es, eine Spritze zu greifen, bevor die Strömung sie verschluckt. Der Junge bewegt sich wieder. Er ist kurz davor aufzuwachen. Jason sticht die Nadel schnell in den Oberschenkel des Jungen. Er ist sofort außer Gefecht gesetzt. Jason holt tief Luft und legt das Paket langsam zurück ins Wasser. Er ist außer Atem. Sein Herz rast. Aber er muss weitermachen. Hoffentlich hält die Betäubung diesmal an. Es ist 16 Uhr und Major Hodges versucht, sich seine Besorgnis nicht anmerken zu lassen. Er sitzt mit ausdruckslosem Gesicht im Kontrollzentrum und wartet auf Nachricht über den Tauchgang. Tief in der Höhle gibt es kein Funksignal. Aber seine Männer in Kammer 3 wissen, dass sie ihn kontaktieren müssen, sobald es Neuigkeiten gibt. Hodges schaut auf seine Uhr. Der erste Taucher, Jason Melanson, sollte jetzt da sein. Die Frage ist, ob der Junge, den er bei sich hat, tot oder lebendig ist. Hodges Telefon vibriert. Es ist eine Nachricht von seinem Team.
Hey, der Junge ist raus. Alles okay.
Hodges ist sich nicht sicher, ob er das glaubt. Er schreibt zurück.
Sind Sie absolut sicher? Das Kind atmet?
Ja, dem Jungen geht es gut. Wir verlegen ihn jetzt von Kammer 3 nach 2.
Hodges hat ein breites Grinsen im Gesicht, als er zum Telefon greift, um den Gouverneur anzurufen. Es ist noch nicht vorbei, aber sie haben gezeigt, dass es machbar ist. Ein Junge ist raus. Fehlen nur noch 11. Rick Stanton steht am Ufer von Kammer 9 und beobachtet, wie Richard Harris einen weiteren benommenen Jungen in Richtung Wasser führt. Die Wildschweine kennen den Jungen als Knight, aber für Rick ist er Paket 4. Der Junge hustet ein paar Mal. Er atmet schwer.
Ich glaube, der hier könnte eine Lungenentzündung haben.
Rick sieht zu, wie Dr. Harris das Betäubungsmittel in das Bein des Jungen spritzt und beobachtet, wie sich sein dünner Brustkorb hebt und senkt. Seine Atmung verlangsamt sich und dann hört der Junge ganz auf zu atmen. Rick und Harris warten. Schließlich macht der Junge einen langsamen Atemzug. Es kann losgehen. Rick schnallt dem Jungen schnell eine Gesichtsmaske um und zieht ihn ins eiskalte Wasser. Bevor er abtauchen kann, bemerkt er, dass die Atmung des Jungen wieder aufgehört hat. Er dreht sich zu Harris um.
Es scheint, als würde er nicht atmen.
Es gibt nichts, was wir dagegen tun können. Mach weiter. Ich bin gleich hinter dir. Wir werden ihn in der nächsten Kammer untersuchen.
Rick schiebt alle Bedenken beiseite und taucht in die Dunkelheit ein. Ein paar Augenblicke später paddelt er durch die Strömung. Erst in Kammer 8 wird er herausfinden, ob er ein Leben rettet oder eine Leiche birgt. 20 Minuten später klettert Rick auf den Felsen in Kammer 8 und wartet dort auf Harris. Er ist allein mit dem Jungen. Aber Paket 4 bewegt sich nicht. Sein Atem ist schwach bis gar nicht mehr vorhanden.
Komm, Junge. Komm schon, Junge. Atme.
Harris taucht auf und zieht sich auf den Felsen hinauf. Er nimmt den Jungen auf seinen Schoß und wiegt seinen Kopf, um die Atemwege zu öffnen. Nach ein paar Minuten beginnt der Junge sich zu rühren.
Rick, er kommt wieder zu sich. Ich muss ihm noch was spritzen.
Harris zieht schnell eine Spritze heraus und verabreicht eine zweite Dosis Betäubungsmittel. Der Atem des Jungen verlangsamt sich und bleibt dann wieder stehen. Rick hört das Plätschern der anderen Taucher, die aus Kammer 7 zurückkehren. Craig Challen und Klaus Rasmussen.
Challen, hilfst du mir beim Einpacken der Ausrüstung?
Rick muss weitermachen. Seine Aufgabe ist es, mit dem Paket rauszutauchen, unter allen Umständen. Challen nickt. Der zweite Taucher, Klaus, macht sich auf den Weg zu Richard Harris und dem Jungen. Das Kind sieht so hilflos aus, eingewickelt in seinen Kokon. Er beugt sich hinunter und flüstert dem Jungen in gebrochenem Thai ein mantraartiges Versprechen ins Ohr. Ein Versprechen, das er in den nächsten 2 Tagen jedem der Jungen zuflüstern wird. Mach dir keine Sorgen, mein Junge. Du bist auf dem Weg nach Hause. Du gehst zu deiner Mutter. Mach dir keine Sorgen, mein Junge. Du bist auf dem Weg nach Hause. Die Stimme des Tauchers hallt leise von den Wänden des Verstecks der schlafenden Prinzessin wider, während sich der Brustkorb von Knight langsam hebt und wieder sinkt. Harris ruft.
Rick, er atmet!
Die Taucher übergeben den Jungen an Rick, der ihn an den Gurten festhält und sich in das schwarze Wasser gleiten lässt. Den Kopf des Jungen fest an seine Brust gedrückt. Ken O'Brien wechselt ungeduldig von einem Fuß auf den anderen und schaut in das Wasser von Kammer 3, während er darauf wartet, dass die Führungsleine vibriert. Das Zeichen, dass einer der Taucher kommt. O'Brien ist Teil der US-Spezialeinheit. Er ist Fallschirmretter. Schon seit er so alt war wie die Jungen in der Wildschweine-Fußballmannschaft, hat er davon geträumt, aus Flugzeugen zu springen und Menschen zu retten. Jetzt ist er seit 12 Jahren bei der Air Force und nimmt an einer der komplexesten Rettungsmissionen, die je unternommen wurden, teil. 3 der Jungen sind herausgekommen. Aber es fehlt noch ein weiteres Paket. Das letzte des Tages, das von Rick Stanton transportiert wird. O'Brien hat viel Respekt für die beiden Briten, für ihre Besonnenheit und ihre ruhige Entschlossenheit. Aber man weiß nie, was in der unberechenbaren Strömung passiert. Es gibt so viele Dinge, die schiefgehen können. O'Brien späht wieder angespannt ins Wasser. Gegen 19 Uhr beginnt die Leine zu zucken. Erst langsam, dann stärker. Dann taucht das vertraute Gesicht von Rick Stanton auf. Er schiebt das in einem Kokon verpackte Paket vor sich her.
Ich kann nicht sagen, ob er atmet. Wir mussten ihm 4-mal eine zusätzliche Dosis geben. Er ist immer wieder aufgewacht.
In der Kammer ist es still, als O'Brien den Jungen auf die Böschung zieht. Er beugt sich hinunter und legt ein Ohr an die Maske des Jungen. Er lauscht und beobachtet.
Ist er am Leben?
Der Brustkorb des Jungen hebt sich langsam.
Ja, Paket 4 lebt.
Was ist mit den anderen?
Alle Pakete haben es geschafft. Sie erholen sich im Krankenhaus.
Sie haben es geschafft. Vor weniger als 24 Stunden sind sie davon ausgegangen, dass die Jungen nur eine 20-prozentige Chance haben zu überleben. Jetzt haben es alle 4 geschafft. Am nächsten Tag führen die 13 Taucher denselben Plan aus. Er geht reibungslos über die Bühne. 4 weitere Jungen werden lebend herausgebracht. Die Rettungsaktion, die 17 Tage zuvor einigermaßen chaotisch begonnen hat, hat sich zu einem gut organisierten Einsatz entwickelt. Aber Rick weiß, dass es noch nicht vorbei ist. Sie haben immer noch 4 Jungen und den Trainer, die gerettet werden müssen. Es ist Dienstag, der 10. Juli, und John Volanthin wacht erschöpft auf. Er und Rick funktionieren seit 15 Tagen mit Adrenalin und wenig Schlaf. Der körperliche und mentale Stress fordert seinen Tribut. Und jetzt regnet es auch noch. In der Kommandozentrale beraten die Retter und Retterinnen, was zu tun ist. Die Bedingungen in der Höhle werden von Stunde zu Stunde schlechter. Es strömt immer mehr Wasser ein und niemand weiß, wie lange die Pumpen noch durchhalten. Aber wenn sie heute nicht reingehen, verpassen sie vielleicht ihre letzte Chance. Der Monsunregen kann 3 Monate anhalten und bis dahin werden die Jungen und ihr Trainer sowie die 4 Seals, die bei ihnen sind, höchstwahrscheinlich tot sein. Die Taucher sind sich einig. Jetzt oder nie. Es ist früher Nachmittag, als Jason Mallinson in Kammer 9 der Tam Luang auftaucht. Es gibt nur 4 Taucher, aber es sind noch 5 Leute übrig. Ihm fällt die Aufgabe zu, 2 Personen herauszubringen. Diesmal wartet sein Paket schon auf ihn. Jason hat gedacht, dass es einer der kleineren Jungen sein wird, aber stattdessen übergeben sie ihm Trainer Ek, Paket Nummer 9. Ek ist erschöpft und geschwächt. Er hat seine Essensrationen an die Jungen weitergegeben. Er braucht nur eine niedrige Dosis des Betäubungsmittels und ist außer Gefecht. Harris und Jason wickeln ihn schnell ein und setzen ihm die Gesichtsmaske auf. Dann ist Jason schon auf dem Weg. 30 Minuten später schnappt sich John Volanthin Paket Nummer 10, den 15-jährigen T, der Kapitän der Wildschweine. Der 5-stündige Tauchgang verläuft glatt. Abgesehen von der schwierigen Passage auf der Zielgeraden zwischen den Kammern 4 und 3. John ist 1,80 Meter groß und der Durchlass ist eng. Mit einem Paket auf der Brust ist es sogar noch enger. Aber schließlich schafft er es auf die andere Seite, wo die Teams den Jungen nehmen und ihn zu dem bereitstehenden Krankenwagen bringen. 2 sind geschafft, 3 fehlen noch. John setzt sich erschöpft hin und wartet auf seinen Tauchpartner. Rick Stanton tastet sich blind durch die schlammigen Gewässer zwischen Kammer 4 und Kammer 3, einen Jungen an seine Brust gebunden. Der Name des Kindes ist Titan. Titan ist der kleinste Junge und wiegt nur noch 30 Kilo. Rick kennt die Passage inzwischen, aber die Bedingungen in der Höhle haben sich verschlechtert. Vor 2 Tagen betrug die Sichtweite etwa 8 cm. Jetzt ist sie auf 0 gesunken. Er bewegt sich langsam und bedächtig. Er achtet darauf, dass der Kopf des Jungen in dem engen Durchgang nicht an einen Felsen stößt. Schließlich taucht er mit seinem Paket in Kammer 3 auf. Er zieht sich die Maske vom Gesicht und übergibt den Jungen den Rettern, die ihn durch die restlichen Kammern in Sicherheit bringen. Er lässt sich neben seinem Tauchpartner John nieder.
Hat dein Paket es geschafft?
Ja.
Paket 9 auch. Trainer Ek. Er hat darauf bestanden, betäubt zu werden. Er wollte es genauso machen wie seine Jungs.
Es fehlen also noch 2.
Ja. Chris ist wahrscheinlich schon auf dem Weg.
Rick lehnt sich mit dem Rücken an die Wand. Sein Körper ist geschunden und erschöpft. Aber sie haben es geschafft. Chris Jewell schwimmt mit Paket 12 durch eine trübe Passage. Chris ist der jüngste und unerfahrenste der britischen Taucher. Bis jetzt hat er gut durchgehalten. Aber es war ein langer Weg. Die Erschöpfung macht ihm zu schaffen. Er befindet sich auf der Zielgeraden, kurz vor der Kammer 3, als er plötzlich in einen Strudel aus Schlamm und Schlick gerät. Er kann kaum noch den Jungen festhalten. Dann entgleitet ihm die Führungsleine und er hat keinen Halt mehr in der Dunkelheit. Er versucht, ruhig zu bleiben, während er mit den Händen die scharfen Felsen abtastet und versucht, den richtigen Weg zu finden. Schließlich findet er das Seil. Erleichtert setzt er seinen Weg fort und kommt zum Durchgang von Kammer 3. Aber als Chris an die Oberfläche schwimmt, erkennt er, dass es nicht Kammer 3 sein kann. Hier sind keine Sanitäter, keine Seals, keine Taucher. Mit seiner Taschenlampe tastet er die Wände ab. Er befindet sich in irgendeiner anderen, ihm unbekannten Luftkammer. Er nimmt seinen Kreislaufatmer heraus.
Verdammt!
Chris zieht das Paket auf eine sandige Böschung. Die Lippen des Jungen sind blau und seine Atmung ist flach. Er ist schon seit Stunden im kalten Wasser. Chris kann sehen, dass Unterkühlung einsetzt. Er drückt den Jungen an sich, um ihn zu wärmen. Und dann wartet er ab, in der Hoffnung, dass ihn jemand findet. Jason Melanson schwimmt mit Paket 13 auf der Brust durch einen engen Tunnel. Es ist das letzte Paket des Tages und das Vorankommen ist schwierig. Der Junge ist so klein, dass Jason ständig seine Maske überprüfen muss, um sicherzugehen, dass sie nicht undicht ist. Dr. Harris folgt ihm. Als Jason in Kammer 4 auftaucht, ist er überrascht, Chris Jewell am Ufer sitzen zu sehen, der ihn mit Paket 12 im Arm ansieht.
Ich glaube, ich habe irgendwie die falsche Richtung eingeschlagen. Ich konnte da unten nichts mehr sehen.
Jason kann sehen, dass Chris aufgewühlt ist.
Alles in Ordnung. Das ist Kammer 4. Nur noch eine übrig.
Jewel will sich gerade wieder anziehen, als Richard Harris Kopf auftaucht.
Hey, ich hatte nicht erwartet, Sie hier zu sehen. Alles in Ordnung?
Aber er kann an Chris' Gesicht erkennen, dass das nicht der Fall ist.
Wollen Sie, dass ich den Jungen den Rest des Weges nehme?
Chris nickt.
Ja, vielleicht wäre das Beste.
Die drei Retter tauchen mit den letzten beiden Paketen unter und machen sich langsam auf den Weg zur Kammer 3. Als sie auftauchen, empfängt sie der ohrenbetäubende Jubel der Retter in der Höhle. Die Sanitäter untersuchen schnell die letzten beiden Jungen. Sie atmen beide. Sie haben es geschafft. Taucher und Retter aus der ganzen Welt haben sich zusammengetan und das Unmögliche möglich gemacht. Sie haben die gesamte Fußballmannschaft der Wildschweine gerettet. Es ist 22 Uhr am 10. Juli. Knights Mutter, Supalak, wartet mit den anderen Eltern unter einer Plane und hört in der Ferne die thailändischen Navy Seals jubeln. Die Eltern wissen jetzt, dass alle Jungen raus sind, aber sie können sie noch nicht sehen. Sie sind im Krankenhaus und werden medizinisch versorgt. Alles, was den Eltern jetzt noch bleibt, ist den tapferen Männern zu danken, die sie gerettet haben. Supalak sieht zu, wie sich die Taucher ihren Weg zurück ins Camp und zu den Eltern bahnen. Unter ihnen sind Rick Stanton und John Volanthin und die anderen Taucher aus Australien und Europa. Auch einige Mitglieder des amerikanischen Special Forces Teams sind mit dabei. Als die Männer sie erreichen, übersetzt jemand für sie. Die Mutter des kleinsten Jungen, Titan, spricht für sie alle.
Wir waren gestorben und jetzt bekommen wir ein zweites Leben. Wir danken ihnen.
Allen stehen die Tränen in den Augen. Dann treten die Eltern vor und umarmen jeden der Taucher. Später werden einige von ihnen auch leise ein kleines Gebet sprechen und der Prinzessin danken, dass sie ihre Söhne endlich freigelassen hat. Um 23.15 Uhr bricht der letzte der vier Seals durch die Wasseroberfläche in Kammer 3. Draußen prasselt unablässig der Regen auf den Boden. Als sie im Höhleneingang auftauchen, werden sie mit Jubel begrüßt. Sie sind Helden in ihrem Land. Im amerikanischen Zelt atmet Major Hodges erleichtert auf. Alle sind draußen. Es hat 18 Tage gedauert, aber sie haben den Einsatz erfolgreich beendet. In den nächsten Stunden wird der Regen alle Kammern der Höhle füllen und sie wieder völlig unpassierbar machen.
In den folgenden Tagen wachen die Jungen einer nach dem anderen im Krankenhaus von Chiang Rai auf, einige nur wenige Stunden nach ihrer Rettung. Alle haben es mit kleineren Schnittwunden, Prellungen und ein paar leichten Atemwegsinfektionen überstanden. Da ihr Immunsystem geschwächt ist, setzen die Ärzte sie auf Flüssignahrung und stellen sie zusammen in einem Raum unter Quarantäne. Eine Glaswand trennt sie von der Außenwelt. Die Eltern kommen zu Besuch, drücken ihre Gesichter an die Scheibe, weinen und werfen Küsse. Wir lieben dich, rufen sie. Sie sind zwar nicht in der Lage, ihre Kinder zu umarmen, aber alle sind sich einig, dass die Jungen gut versorgt aussehen und es ihnen gut geht. 9 Tage später werden die Jungen entlassen. Sie danken ihren Ärzten und Krankenschwestern und geben eine Pressekonferenz. Sie tragen neue Wildschwein-Fußballtrikots und sitzen mit einem breiten Lächeln nebeneinander. Trainer Ek redet mehr als die Jungen. Er erzählt der Presse, dass die Meditation ihnen allen geholfen hat. Er dankt auch Samon Gunan dafür, dass er sein Leben geopfert hat, um sie alle zu retten. Als die Reporter die Jungen fragen, was sie gelernt haben, sagt einer, er werde vorsichtiger sein und sein Leben in vollen Zügen genießen. Ein anderer sagt, er habe gelernt, geduldiger und stärker zu sein. Nach ein paar Wochen kehren die Jungen zu ihrem Alltag zurück, zur Schule und natürlich zum Fußballtraining. Knight und seine Familie feiern schließlich seinen Geburtstag mit Schweinekruste mit Dip und einer Emoji-Torte. Rick Stanton liebt es, die englischen Hügel unter dem Flugzeug vorbeiziehen zu sehen, wenn es im Landeanflug auf London Heathrow ist. Er und John sind erschöpft und müde, aber froh, zu Hause zu sein. Es wird schön sein, etwas dringend benötigte Ruhe zu bekommen. Doch als sie um die Ecke in den Ankunftsbereich kommen, laufen sie direkt in eine Wand aus Kameras und Presse. Einer der Reporter schreit:
Fühlen Sie sich wie Helden?
Rick hält inne. Er weiß, dass es ein ganzes Dorf brauchte, um diese Mission zu erfüllen. Menschen aus der ganzen Welt. Schließlich antwortet er:
Sind wir Helden? Nein, wir haben nur eine besondere Fähigkeit. Manchmal sind wir in der Lage, diese zu nutzen und der Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Und genau das haben wir getan.
Ein anderer schreit:
Werden Sie die Jungen wiedersehen?
Rick lächelt.
Wir werden die Jungs irgendwann in der Zukunft wiedersehen.
Dies war die 4. und letzte Folge unserer 4-teiligen Serie Tief in der Höhle. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung.
Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über diese Geschichte erfahren möchtest, empfehlen wir dir The Boys in the Cave von Matt Gottman. Überlebt ist eine Produktion von Wondery und Munk Studios. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Tamaya Payne hat diese Geschichte geschrieben. Katja Reister hat die Folge adaptiert. Das Sounddesign haben Aaron May und Volker Pannes gemacht. Produzentin für Munk Studios Ilona Toller. Für Wondery Series Producer Simone Terprak. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.